Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, schönen guten Abend. Machen wir gleich weiter. Genau. Stellen Sie sich mal einen Moment vor, Sie wären ein Vampir. Hungrig. Richtig hungrig. Also so hungrig, dass Sie fast schon bewusstlos sind. Irgendwo auf der Isle of Skye in Schottland. Und stellen Sie sich vor, man findet Sie und bringt Sie in ein Krankenhaus. Ja, ich sehe schon, die Augen leuchten. Ja, was passiert dann? Was passiert dann, Pia?
So, okay, ich glaube, man kann mich hören. Hier geht's dann weiter. Aber bevor wir da einsteigen, lese ich noch kurz den Klappentext vor. Das Buch heißt Schattenkrieger, Hüter des steinernen Tors. Während eines Kampfes auf Leben und Tod fällt der Formwandler Nikoma durch den Gezeitennebel der schottischen Parallelwelt Fenmar und landet ausgerechnet im heutigen Schottland, unweit der Insel Skye. Verletzt und vom Blutdurst halb wahnsinnig hat er nur ein Ziel, die Rückkehr in seine Welt. Einzige Hoffnung ist das steinerne Tor, ein Portal zwischen den beiden Welten und die Hilfe der jungen Schottin Katruina. Das steinerne Tor weist ihn jedoch ab, bestimmt ihn stattdessen zu seinem Beschützer. Denn mit ihm ist ein dunkleres, gefährlicheres Wesen durch den Gezeitennebel in die Welt der Menschen eingedrungen. Ein tödlicher Schatten, der in Gestalt einer betörenden Frau Verderben und Tod in Edinburghs Gassen trägt. Nikoma setzt alles daran, die Welt der Menschen zu retten. Doch seine inneren Dämonen sind stark und lassen seine dunkle, finstere Seite immer mächtiger werden. Katruina ist die Einzige, die zwischen ihm und den Schatten steht. So, und jetzt landen wir tatsächlich im Krankenhaus. Kaltes Licht brannte sich durch seine geschlossenen Augenlider. In seinem Körper brodelte der Schmerz wie siedend heißes Wasser, das ihm bei lebendigem Leib Haut und Fleisch von den Knochen brannte. War das Sterben? Fühlte es sich so an? Wo blieb der kalte, gefühllose Hauch des Todes? Dem Todgeweihte spürten doch angeblich nichts. Von wegen. Was für eine Farce, trieb Gevatter Tod mit ihm. Er öffnete den Mund, um zu schreien, um zu protestieren, vernahm aber lediglich ein grausames Gurgeln. Sein Kopf war voller Geräusche. Es gelang ihm weder, sie einzuordnen, noch sich gegen diese zu wappnen. All seine Sinne waren im Aufruhr. Vergeblich mühte er sich ab, um sich zu bewegen. Auch dies misslang. Totaler Kontrollverlust. Nikoma waberte ein Name durch seine heillos verwirrten Gedanken. Nein, nicht irgendein Name. Nikoma, dies war sein Name. So hieß er. Von einem Augenblick zum anderen war alles wieder da. Er war Nikoma, erstgeborener Sohn von Solena, der Herrscherin von Dunkenbar. Er gehörte dem alten Geschlecht der Formwandler an. Gefallen, Himmel, er war durch die Nebel der Zeit gefallen. O Ian, o Isa, holperten die Namen seiner Freunde ungelenk über seine ausgedörrten Lippen und fanden Gehör. Schatten bewegten sich hinter seinen geschlossenen Lidern. Der Geruch nach Menschen sowie das Geräusch ihres Blutes, das warm und verlockend durch ihre Venen pulsierte, brach so plötzlich über ihn herein, dass es ihm größte Mühe bereitete, sich zusammenzureißen. Hunger und die Notwendigkeit von Blut, um seinen geschwächten Körper zu heilen, brachte ihn fast um den Verstand. Jemand berührte seine Haut. strich sacht wie ein Windhauch darüber, beugte sich über ihn, zu nah, viel zu nah. Ich weiß nicht, Mom, er wirkt viel zu unruhig, völlig verkrampft. Sieh nur, wie sich seine Finger in die Matratze krallen. Warum musstet ihr ihn festschnallen? Schatz, ich hatte es dir erklärt. Wir wollen nicht, dass dein Freund runterfällt oder sich selbst wehtut. Das Drogenscreening läuft noch. Und solange wir nicht wissen, ob und was er genommen hat, Mom, zum 100. Mal, er hat nichts genommen, tönte eine Stimme an seinem Ohr, die ihm seltsam vertraut vorkam. Konzentriert versuchte er, so wenig wie möglich zu atmen. Dummerweise bohrte sich gleichzeitig ein fürchterlicher Ton durch sein Gehirn, durchbrach seine Gedankenwelt. Verdammt, er hört auf zu atmen, vernahm er eine entsetzte Stimme. Aus dem Weg, Katruina, ich fürchte, wir müssen intubieren. Noch während Nikoma begriff, dass er normal atmen musste, um was auch immer intubieren war, aufzuhalten, spürte er bereits einen fiesen Stich in seiner Armbeuge. Der scheußliche Ton verstummte. Verzweifelt kämpfte er darum, seine Augen zu öffnen und gleichzeitig den Drang zuzubeißen, niederzuringen. Mom, ich glaube, er kommt zu sich, erklang es erneut zu nahe und eine warme Hand legte sich an seine Wange. Hallo, Raven. Schön, Sie wieder bei uns zu haben. Ich habe Ihnen eine Spritze zur Stärkung gegeben und Sie hängen an einem Tropf mit Kochsalzlösung. Mein Name ist Sarah McCrimmon. Ich bin Ihre behandelnde Ärztin. Was zum Teufel war eine Ärztin? Lag es an seiner Unterernährung, dass er sich so schwach fühlte? Sein Kopf pochte beständig vor Schmerzen. Zu viele unbeantwortete Fragen und überstrapazierte Sinne geisterten durch jede Windung seines Seins. Endlich gelang es ihm, die Augen zu öffnen. Zuerst schien die Frau, die sich mit Sarah McCrimmon vorgestellt hatte, regelrecht zu leuchten. Doch nach einigen Sekunden hatten sich seine empfindlichen Falkenaugen an das grelle Neonlicht gewöhnt. Die Panik in seinem Inneren war fast übermächtig. Zu schwach, um zu fliehen, war er gezwungen, widerstandslos der Dinge zu harren, die auf ihn zukamen. Begriffen diese törichten Menschen nicht, wen oder besser gesagt, was sie vor sich hatten? Allem Anschein nach nicht. Denn würden sie wissen, mit was für einer Spezies sie es zu tun hatten, würden sie sicherlich nicht seine Fesseln lösen, oder? Genau das tat die Frau jedoch mit einem aufmunternden Lächeln im Gesicht. Sie, die sich als Ärztin vorgestellt hatte, löste die seltsamen Fesseln, die seine Arme und Beine festgehalten hatten, während das Mädchen unablässig auf ihn einredete und über sein Haar strich. Bar jeglicher Vernunft beruhigte ihn ihr Tun sogar. Nikoma wünschte sich nur, er hätte ihre pulsierende Halsschlagader nicht direkt vor Augen. Hunger und Blutdurst fraßen ihn von innen heraus auf. »Ist schon gut, Raven, ich bin ja bei dir«, hauchte das Mädchen und er schloss erneut ergeben die Augen. »Wir werden immer Vampire sein, Bruder. Eines fernen Tages wirst du bereuen, so gelebt zu haben, wie du gelebt hast. All die zerbrechlichen Geschöpfe, die nur dazu dienen sollten, unsere Gelüste zu befriedigen, Sandkörner im Wind der Zeit.« Nikoma konnte Anuks Stimme, die Stimme seines Zwillingsbruders, so klar und deutlich hören, als stünde er neben seinem Bett. Was auch immer sie ihm gegeben hatten, es pulsierte wie Gift durch seine Adern, durch jede Vene beherrschte sein Denken. Der köstliche Geruch und die warmen Körper der Menschen ließen ihn die Zähne voller Gier fletschen. Das Raubtier in seinem Körper brach aus. Voller Anmut und doch mit tödlicher Präzension zog er binnen Sekunden das Mädchen zu sich und grub die Zähne bis zum Anschlag in ihre Halsschlagader. Warmes Blut spritzte durch den Raum. Die Ärztin schrie gellend auf. Doch noch bevor der Körper des Mädchens zu Boden gesunken war, hatte er ihrer Mutter bereits das Genick gebrochen und im Blutrausch ihr Blut getrunken. Der rote Saft des Lebens und Leichen kennzeichneten seinen Fluchtweg aus dem Krankenhaus. Nikoma schrak durch seinen eigenen entsetzten Schrei aus seinem Albtraum auf. Inshallah sei ihm gnädig, er musste hier weg, bevor er Unschuldigen das Leben nahm. Was auch immer diese Ärztin seinem Körper gegeben hatte, zumindest hatte er nun Kraft genug, um sich zu bewegen. Seinen zitternden Finger zum Trotz gelang es ihm, all die seltsamen Schläuche aus den Armen zu reißen. Obwohl vor dem Fenster augenscheinlich die Nacht anbrach, leuchteten in seinem Raum kleine Lichter, die seine ungewohnte Umgebung in diffuses Licht tauchten. Sanft berührte er eines davon mit den Fingerspitzen. Seltsam. Es war nicht wirklich warm. Wie wurden diese kleine Flamme gespeist und warum fehlte ihr jede Hitze? Noch immer waren seine Sinne im Aufruhr, funktionierten nicht, wie sie sollten. Seine Kleidung war verschwunden. Lediglich das Erbstück seiner Familie, eine Brosche, lag auf einem kleinen Tisch. Fest schloss er die Hand um diese, drückte zu, dass sich das kalte Metall in seine Haut bohrte. Er konzentrierte sich auf diesen pulsierenden Schmerz, um den Hunger auszublenden. Er war gezwungen, in dem seltsamen weißen Kleid, welches hinten offen war, die Flucht anzutreten. Schwankend gelangte er zur Wand, an der er sich entlanghangelte, wehrlos wie ein Neugeborenes. Die Zähne gebleckt und den verlockenden Geruch nach Blut in der Nase, zwang er sich, einen Fuß nach dem anderen zu setzen. Sein Magen und sämtliche Eingeweide rebellierten in seinem Inneren, gierten nach Nahrung. Warum strafte die göttliche Blume ihn so sehr? Wie ein hungriger Wolf in einer Herde voller Schafe, so fühlte er sich. Hatte er nicht alles getan, was ihm möglich gewesen war, um die Prophezeiung zu erfüllen? Er hatte den größten Teil seiner Unsterblichkeit aufgegeben, den Verlust eines Teils seiner Seele und seines Herzens in Kauf genommen. Er, Nikoma, einstiger Erbe der Krone der Formwandler, hatte auf den Thron verzichtet, um sein Leben für die Hoffnung Fenmars zu geben. War dies nun der Dank dafür? O Isa, ich bereue nicht, was ich für dich getan habe, wisperte er. Selbst der einzelnen Träne schämte er sich nicht. Vor ihm tauchte eine Wand aus kühlem, glattem Material auf, die ihm den weiteren Weg versperrte. Er war gefangen. Plötzlich vernahmen seine gespitzten Ohren lachende Stimmen und das Geräusch von Schritten, die immer näher kamen. Verflucht! Er durfte nicht entdeckt werden! Nicht jetzt! Nicht in diesem erschreckend wehrlosen Zustand! Panisch suchte er nach einer Waffe. Ohne Erfolg. In einer Ecke entdeckte er ein seltsames Gefährt, hinter dem er notdürftig Deckung fand. Ein Surren erklang und die Wand bewegte sich zur Seite, wobei sie zwei ins Gespräch vertiefte Frauen in langen weißen Kitteln ausspuckte. Ohne ihn zu entdecken, entfernten die beiden Frauen sich von ihm. Nikoma überlegte nicht lange. Einmal mehr die wenige Kraft mobilisierend, zu der er noch fähig war, gelang es ihm gerade noch, den Durchgang zu passieren, bevor dieser sich wieder schloss. Um sich über dieses Dämonenwerk zu wundern, blieb ihm keine Zeit, da im nächsten Korridor mehr los war. In einiger Entfernung durchschritten Menschen geschäftig den Gang. Das Mädchen mit dem Namen Katharina oder Cat, wie ihre Mutter gesagt hatte, lag zusammengesunken auf einer Art Bettstatt in seiner unmittelbaren Nähe. Der weite Ausschnitt ihrer Kleidung gab den Blick auf einen hellen, anmutigen Hals frei, der ihn schmerzlich an Isandora erinnerte. Klar und deutlich vernahm er das Pochen ihres Herzens, das Blut, welches gleichmäßig durch ihre Venen und Adern pulsierte. Vielleicht hatte er unbewusst ein Geräusch von sich gegeben. Er konnte es nicht mit Sicherheit sagen. Dennoch trafen seine Augen jäh auf das ozeantiefe Kristallblau ihrer Iris, die sich alarmierend zu verdunkeln schien. Jetzt konnte er sich selbst vor Blutdurst knurren hören. Das Raubtier in ihm war kaum noch zu bändigen. In seiner Not warf er sich gegen etwas, das zumindest eine Ähnlichkeit mit dem ihm bekannten Türen hatte. Es war tatsächlich eine. Und diese gab so schnell nach, dass der Schwung seiner Schritte ihn ungelenkt die ersten Stufen einer Treppe hinabstolpern ließ. Ungebremst prallte er gegen die Wand. Die Treppe verlief in einer Art Schacht nach unten und er konnte nicht erkennen, wo sie endete. Doch ihm blieb keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Zu nahe waren ihm seine Verfolger. Über ihm erklangen ihm bereits rasch näher kommende Schritte. Seine Schmerzen missachtend, packte er in einem Akt purer Verzweiflung das Geländer der Treppe mit beiden Händen und holte Schwung. Ein Geräusch wie aus einem Horrorfilm, die ihr Bruder ihr regelmäßig aufzwang, weckte Cat aus einem seltsamen Albtraum. Ihr Onkel Ian stand hinter dem steinernen Tor am Strand und winkte ihr zu. Sie war sich sicher, dass er ihr etwas Wichtiges zu sagen versuchte, doch sie konnte ihn partout nicht verstehen. Als sie die Augen öffnete, starrte sie direkt in die weit aufgerissenen, leuchtend grünen Augen des Fremden. Wie konnte ein Mensch nur über so unnatürlich grüne Augen verfügen? Sie hätte schwören können, dass er sie angeknurrt hatte. Im nächsten Moment war er mit einem wehenden Krankenhauskittel, der einen wirklich entzückenden Einblick auf einen verflucht sexy tätowierten Hintern gegeben hatte, ins Treppenhaus verschwunden. War der Kerl übergeschnappt? Selbst einem Laien fiel auf, dass der Mann eine ungesunde graue Hautfarbe hatte und dass er stark schwitzte, obwohl die Räume hier alle gut klimatisiert waren. Ohne groß nachzudenken, rannte sie hinter ihm her. »Raven, Raven, du kannst doch nicht in deinem Zustand wegrennen«, rief sie ihm hinterher. Bis ihr einfiel, dass sie ja nicht einmal eine Ahnung hatte, wie der Kerl wirklich hieß. Mert, wenn ihre Mutter herausfand, dass er nicht ihr neuer Freund war und damit nicht genug, dass sie ihn überhaupt nicht kannte, würde diese ihr sämtliche unliebsamen Jobs verschaffen. Oder Schlimmeres. Sie strapazierte die Geduld ihrer Eltern bereits zur Genüge. Womöglich hatte sie jetzt den Bogen überspannt und würde nach einer eigenen Wohnung suchen müssen. »Jetzt bleib doch stehen, Raven«, flehte sie, um im nächsten Augenblick wie zur Salzsäule zu erstarren. Selbst ihr »Nein« war kaum hörbar, da ihr regelrecht die Stimme versagte. Mehrmals kniff sie die Lider fest zusammen. Sie musste unter Halluzinationen leiden. Kein Mensch würde vom 8. Stock des Treppenhauses freiwillig in den Keller springen. Entsetzt beugte sie sich über das Geländer, wappnete sich gegen den Anblick eines verrenkten Körpers. Doch da war nichts. Wie war das möglich? Dafür gab es doch keine logische Erklärung. Mert, ich sollte umkehren. Im Horrorfilm erwischt es immer die Neugierigen zuerst, murmelte sie. Zähneknirschend überlegte Cat, was sie tun sollte. Andererseits war sie sowas von im Arsch, wenn es ihr nicht gelang, den Kerl unbemerkt zurück in sein Bett zu bringen. Gedanklich sah sie sich bereits mit einem Koffer unter der Sliggerchen Bridge schlafen. Für ihren Vater war sie schließlich bereits jetzt eine drogensüchtige Enttäuschung, Dabei hatte sie lediglich unbeabsichtigt von diesen blöden Haschkeksen gegessen. Den Rücken an der kühlen Wand schob sie sich Stufe für Stufe hinab, bis ihr der Geduldsfaden riss und sie immer zwei Stufen auf einmal nehmend dem Fremden hinterhereilte. Wusste der Kerl nicht, dass es hier unten nur die Leichenhalle mit ihren Kühlfächern und die Räume der Autopsie gab? An der Stelle, wo der Fremde aufgekommen sein musste, gab es lediglich drei kleine Blutstropfen. Wer bist du? Batman oder was? Eigentlich machten ihr die kühlen Räume des Bradford-Krankenhauses nichts aus. Sie hatte in der Autopsie sogar ein Praktikum absolviert, das zum Leidwesen ihrer Mutter wenig abschreckend auf sie gewirkt hatte. Wenn man es genau bedachte, zog sie das Thema Tod seit dem Verschwinden ihres Onkels Ian magisch an. Vielleicht war sie deshalb in der Gothic-Szene gelandet. »Hallo, wo sind Sie?« rief sie den spärlich beleuchteten Gang entlang. »Hören Sie, Mister, Sie sind verletzt und sollten im Bett bleiben. Außerdem kann ich Ihnen versichern, dass meine Mutter keinen Spaß versteht, wenn es um ihre Patienten geht.« Eigentlich bildete sie sich ein, auf alles gefasst zu sein. Doch das, was sie schließlich ausgerechnet in der Leichenhalle vorfand, übertraf all ihre schlimmsten Vorstellungen. Blutbesudelt saß der Fremde in einer Ecke des Raumes, wirkte völlig apathisch. Im Nachhinein konnte sie nicht mehr sagen, warum sie trotzdem einfach nur reagierte. Ein logisch denkender Mensch wäre sicherlich laut schreiend davongerannt. Sie war jedoch mit drei Schritten bei dem Fremden angelangt, kontrollierte geübt den Puls und suchte ihn ohne Berührungsängste nach Verletzungen ab. »Was denken Sie sich eigentlich dabei, Mister? Sie können nicht einfach aus Ihrem Bett abhauen. Dachten Sie, das bleibt unbemerkt? Wo kommt überhaupt das ganze Blut her? Wenigstens sieht Ihre Hautfarbe jetzt besser aus«, schimpfte Cat, ohne auch nur einmal Luft zu holen. Deshalb schrieb sie das »Entschuldige bitte die Umstände«, welches in einem tiefen, rauen Timbre ausgesprochen wurde, zuerst ihrer Einbildung zu. »Eins steht fest, so kann ich Sie schlecht wieder in ein Bett stecken.« »Ich werde da auch nicht mehr hingehen«, antwortete der Fremde, als wäre dies völlig klar. Was dazu führte, dass Cat ihn zum ersten Mal, seit sie ihn am Strand gefunden hatte, richtig ansah. »Tatsächlich? Und wo wollen Sie dann hin? Ich meine, wir sind hier nicht bei »Ich wünsch mir was«, entgegnete sie kühl und ärgerte sich im Stillen darüber, dass der Kerl sie so durcheinander brachte. Cat hatte mit allem gerechnet, aber sicherlich nicht mit einem »Du hast doch ganz gewiss auch ein Bett«. »Was war das denn für eine billige Anmache? Jetzt hören Sie mal, Mister!« »Nikoma, man nennt mich Nikoma. Es lag mir fern, dich zu beleidigen.« Die Klangfarbe seiner Stimme brachte sämtliche Nerven in ihr zum Schwingen. Unvermittelt sah sie erneut sein pechschwarzes, langes Haar im Wasser des Meeres treiben, so wie vor mehreren Stunden, als sie ihn gefunden hatte. Er versuchte, sie beruhigend anzulächeln, offenbarte dabei jedoch spitz zugefeilte Zähne. Der Kerl war wohl echt ein ziemlich schräger Vogel. »Nun, Mr. Nikoma, ist Nikoma Ihr Vor- oder Ihr Nachname?« »So wie mein richtiger Vorname Katruina und mein Nachname McRamill lautet, von welcher Hinterlandsinsel kommt er nur?« dachte sie stumm und bekam prompt eine Antwort, fast als hätte der Fremde ihre Gedanken gelesen. »Raven, mein voller Name lautet Nikoma Raven. Ich komme von einer winzigen, unbekannten Insel, die Dankenbar heißt. Eure Gepflogenheiten sind mir teilweise unbekannt. Bitte entschuldige mein Verhalten.« »Das war doch unheimlich. Woher zum Teufel hatte sie seinen Nachnamen gewusst? Hatte er ihn ihr bereits irgendwann genannt oder hatte sie den Namen irgendwo gelesen? Weshalb war ihr das dann wieder entfallen?« Den Kopf schiefgelegt, die Lider mit den längsten Wimpern, die sie je bei einem Mann gesehen hatte, halb über den stechend grünen Augen geschlossen, sah er sie durchdringend an. »Und warum bist du verflucht nochmal aus deinem Bett abgehauen?« »Vermutlich nicht versichert. Womöglich ist seine komplette Brieftasche irgendwo im Meer abhanden gekommen.« »Oh, lieber Gott, bitte lass es nicht das sein«, flehte sie in Gedanken. »Ich bin wohl ziemlich in Schwierigkeiten. Meine Brieftasche liegt vermutlich auf dem Grund des Meeres und ich bin nicht versichert. Merd, ich hab's befürchtet. Waren Sie vielleicht unterwegs nach Danwegen Castle auf Sky, um Onkel Ian um Hilfe zu bitten? Ich fürchte, da muss ich Sie enttäuschen. Mein Onkel ist vermutlich tot.« Es gelang ihr nicht, den weinerlichen Tonfall in ihrer Stimme zu unterdrücken. Sanft berührten kühle, feingliedrige Finger ihre Hand. »Ich suchte Hilfe bei Ihnen, Max Familie. Das ist wahr. Aber meines Erachtens erfreuen er, Isandora und die Kinder sich bester Gesundheit. Erst vor kurzem sprachen wir noch miteinander.« Der Blick, mit dem der Mann sie visierte, ließ ihr einen Schauder über den Rücken laufen. Plötzlich verspürte sie Angst vor dem Fremden, wich vor ihm zurück. Weder wusste sie genau, wer er war, noch ob er überhaupt die Wahrheit sagte. Der Mann konnte ein gemeingefährlicher Terrorist oder ein gesuchter Mörder sein. Seine Frau? Seine Kinder? Ich glaube Ihnen kein Wort. Und wenn Sie denken, irgendeiner würde Ihren fantastischen Spinnereien Glauben schenken, dann sind Sie verrückter, als ich angenommen hatte, empörte sie sich zum Ausgang ausweichend. Er war so schnell, dass Cat keine Chance hatte. Bevor sie die rettende Tür erreichen konnte, versperrte er ihr den Fluchtweg. So, das war's von meiner Seite aus. Falls Sie das Buch erwerben möchten, einfach nur mit mir quatschen möchten oder ein Autogramm haben möchten, ich bin gleich hier um die Ecke, hier dieser schottische Stand. Und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß hier auf der Buchmesse. Gute Zeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.